Guten Morgen. Ich muss mich mal kurz hier ein bisschen ausbreiten. Ja, ich weiß nicht, was ihr erwartet. Ich erwarte viel, aber nicht viel von mir, sondern viel von Gott. Denn wir haben einen großen Gott. Und ich möchte zu Anfang beten. Herr, ich danke dir, dass du derselbe Gott bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich danke dir, dass du damals geredet hast und ich danke dir, dass du heute immer noch redest. Und Herr, ich danke dir, dass du auch heute Morgen hier reden wirst, zu jedem Einzelnen. Und ich will einen Schutz aussprechen über die Gemeinde, dass der Feind kein Anrecht hat, diese Worte, die von dir heute Morgen kommen, die zu rauben. Sondern Herr, ich spreche aus, dass diese Worte, die jeden Einzelnen vielleicht ansprechen, dass die tief ins Herz gehen und dass du die tief verwurzelst. Und Herr, ich danke dir, dass du auch einen Filter draufpackst und dass nur die Worte gefiltert werden, die wirklich von dir sind. Amen. Ja, Todgeweihte, ich grüße euch. Keine Sorge, ich meine nicht euch, das ist nur ein Zitat. Das ist ein Zitat aus der Antike, aus dem alten Rom. Denn genauso haben damals die Cäsaren die Gladiatoren empfangen, als diese in ihre letzte Schlacht, in ihren letzten Kampf zogen, als sie ins Kolosseum zogen. Und wenn man das aber auf die heutige Welt überträgt, auf die Menschheit, dann kann man das im Prinzip genauso sagen, leider Gottes. Bloß wir kämpfen nicht im Kolosseum, wir kämpfen in der Welt. Unsere Arena ist die Welt. Aber es gibt noch was anderes und das ist die gute Nachricht. Und zwar lesen wir in Römer 8, Vers 1, dass keine Verdammnis mehr ist für die, welche in Christus sind. Aber was heißt es, in Christus zu sein? Was heißt es, Christus nachzufolgen? Und genau darüber geht meine Predigt heute Morgen, über das Thema der Nachfolge. Deswegen bitte ich euch mit mir, Markus 8, Vers 34 und 35 aufzuschlagen. Ich lese aus der Schlachter 2000. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Das sind harte Worte. Und wenn wir uns jetzt Vers 34 anschauen, dann sehen wir, dass Jesus die Nachfolge in drei Schritte einteilt. Erster Schritt, sich selbst verleugnen. Zweiter Schritt, sein Kreuz auf sich nehmen. Und der dritte Schritt, ihm nachzufolgen. Und ich möchte jetzt nacheinander auf diese drei Schritte eingehen. Genau. Schritt Nummer 1, sich selbst verleugnen. Ich habe mich gefragt, was heißt es, sich selbst zu verleugnen? Und da ist mir die Stelle gekommen mit dem reichen Jüngling in Matthäus Kapitel 10. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm nieder auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten, seit meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir noch, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über diese Worte und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was meint Jesus mit dem ganzen Reichtum? Meint Jesus wirklich nur unseren ganzen Reichtum, unseren Besitz, unser Geld? Oder meint Jesus noch viel mehr? Und ich denke, Jesus meint noch viel mehr. Denn was ist unser ganzer Reichtum? Was macht uns aus? Und ich glaube, das sind, ich glaube, Jesus meint unsere Rechte. Jesus meint unser Leben. Und so lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich lese nochmal. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20, ich bin in Christus gekreuzigt und nun lebe ich mit Christus gekreuzigt. Mit anderen Worten sagt er ist tot. Er ist mit Christus gekreuzigt. Die Kreuzigung war eine Todesstrafe. Und ich denke, es ist ein Sterbeprozess, sich selbst zu verleugnen. Es ist ein Sterbeprozess für unser Ego, für unser eigenes Ego. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich bin nichts mehr ohne Jesus. Ich kann nichts ohne Jesus. Und genauso steht es auch in Johannes Kapitel 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir sind nichts ohne Jesus. Das muss uns bewusst werden. Jemand hat mal gesagt, Jesus steht bei mir an erster, zweiter und dritter Stelle. Und ich glaube, das ist der Punkt der Selbstverleugnung, dass wir Jesus wirklich an die erste Stelle setzen und dass wir sagen, wir sind nichts ohne Jesus. Punkt Nummer 2, sein Kreuz auf sich nehmen. In der Parallelstelle zu Lukas steht, sein Kreuz täglich aufnehmen. Aber was soll ich täglich aufnehmen? Ist es meine Schuld? Ist es unsere Schuld? Sind es unsere Sünden? Nein. Dafür hat Jesus ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha bezahlt. Ich glaube auch nicht, dass das Kreuz deine Schwiegermutter ist oder dein cholerischer Chef oder dein Nachbar oder der Hund deines Nachbars, der zweimal täglich deinen Vorgarten benutzt. Ich glaube, die kriegst du alle gratis dazu. Ich denke auch nicht, dass es deine Krankheit, Depression oder Trauer ist. Die Umstände sind niemals das Kreuz. Denn das Kreuz auf sich zu nehmen, ist nichts Passives. Es ist was Aktives. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine tägliche Entscheidung, wie ich mit den Umständen umgehe. Ob ich mich erschlagen lasse oder ob ich sie zusammen mit dem, der in mir lebt, sie anpacke. Vorausgesetzt, ich habe meine Rechte aufgegeben und mich somit selbst verleugnet. Denn das gehört unzertrennlich zusammen. Wir müssen täglich erkennen, dass wir ohne Gott nichts sind. Ich weiß, dass es schwer zu greifen ist und ich brauchte selber dann eine Zeit. Ich habe mich auf der Bibelschule auch für die Predigt vorbereitet und ich habe auch viel da irgendwie durchmachen müssen mit dem Thema des Selbstverleugnens und mit dem Kreuz auf sich nehmen. Und es hat auch eine gewisse Zeit gebraucht und deswegen habe ich euch einfach mal ein Zeugnis mitgebracht von mir. Ihr wisst ja, ich mache gerne Musik schon länger. Ich habe früher Schlagzeug gespielt und dann Gitarre und als ich auf die Bibelschule gekommen bin, hat sich das dann fusioniert und ist dann zum Bass geworden. Dann Bass gespielt, weil da braucht man Rhythmus und man braucht die Töne. Und so bin ich dann auch im zweiten Schuljahr ins Konferenzteam gekommen und dann ins Anbetungsteam, also war im Prinzip Hauptbassist. Und habe auch auf der Männerkonferenz gespielt und alle irgendwie Erweckungsgottesdienste. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, und dann Anfang des Jahres, dieses Jahres, im zweiten Semester, stand dann auch ganz viel an. Frauenkonferenz, Jugendkurzbibelschule, CD-Aufnahme, Outbreak und so weiter. Alles große Events, wo richtig tolle Musik ist und wo es ganz viel Freude machen würde, Bass zu spielen. Und wer durfte nicht spielen? Ich. Stattdessen durfte ein guter Freund von mir spielen. Und ich muss zugeben, er ist auch besser. Aber ich habe es nicht verstanden, weil ich gedacht habe, ich bin noch im Konferenzteam. Ihr habt mich ins Konferenzteam gestellt und nehmt mich doch. Und ich habe wirklich gemerkt, als wir dann auf den diversen Events im Lobpreis waren, ich konnte keinen Lobpreis machen, weil ich hatte echt ein hartes Herz, weil ich habe gesagt, nee, das ist mein Platz da vorne. Und das ist sogar so weit gegangen, dass ich die Freundschaft, die wir hatten, in meinem Kopf irgendwie so gesagt habe, nee, also das kann er mir nicht antun. Das geht nicht. Aber, und dann habe ich wirklich gemerkt, wie Gott zu mir gesagt hat, Janis, worum geht's im Lobpreis? Geht's um dich und ihn? Geht es um dein Waschspielen oder geht es um mich? Du musst an den Punkt kommen. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Du musst eine Entscheidung treffen, mit diesen Umständen umzugehen. Das war natürlich ein Prozess, aber ich habe gemerkt, ich hab mich dann darauf eingelassen. Ich habe gemerkt, wie mein ein bisschen kaltes Herz zu einem warmen Herz geworden ist und ich gesagt habe und ich sogar dann so weit war, dass ich mich so für ihn gefreut habe, dass er da vorne stehen kann und dass ich ihn gesegnet habe und dass ich es einfach genossen habe, wie er spielt, weil er spielt echt schöne Töne und das war wirklich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, hier musst du dich selbst verleugnen, hier geht's nicht anders. Punkt Nummer 3. Die Nachfolge. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Es ist genauso wie das Kreuz auf sich nehmen eine aktive Entscheidung. Es muss was Aktives sein. Es ist eine bedingungslose Entscheidung. So lesen wir in Matthäus 8, Vers 22. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Hier ist eine Bedingungslosigkeit. Er sagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und das, also diese Bedingungslosigkeit, da sehen wir, er fragt nicht nach einem Ziel. Er sagt nicht, okay, Jesus, ich würde dir gerne folgen. Wo gehen wir denn hin? Okay, hört sich gut an, ich folge dir. Oder, nee, hört sich nicht so gut an, ich komme morgen nochmal. Oder in 2 Wochen. Nein, er fragt nicht, wo wir hingehen. Er fragt nicht, wo er hingeht. Er sagt, ich will dir folgen, weil er weiß, dass er ihm vertrauen kann. Er weiß, dass Jesus es zum Guten bringt, dass Jesus den absolut richtigen Weg, den hundertprozentigen richtigen Weg geht. Das weiß er. Und deswegen ist hier eine Bedingungslosigkeit. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt Folgendes mache. Die auf der Männerkonferenz waren, die sind wahrscheinlich ziemlich flink. Das traut sich keiner. Oder wenn ich das hier mache. Lisa, jetzt kannst du deine Chance ergreifen. Oder was passiert, wenn ich... Moment. Wenn ich das hier mache. Das ist ein bisschen, ja... Ist noch vom Badminton, glaube ich. Ist auch ein Loch drin, also will keiner, ne? Okay, schade. Denn so oft lassen wir uns von äußerlichen Umständen ablenken. Ja. Tja. Da musst du meine Mama fragen. Der ist nur geliehen. Wie oft lassen wir uns von äußerlichen Umständen ablenken? Ihr habt gesehen, Schokolade, okay, unverfälschlich. Das ist Schokolade, das ist Twix, das schmeckt gut, das kenne ich, das nehme ich. Aber ihr habt den Socken gesehen und habt gesagt, nee, den nehme ich nicht. Und Nachfolge heißt es wirklich zu vertrauen. Wirklich auch manchmal den stinkigen Socken zu nehmen. Und Jesus zu vertrauen, dass in diesem stinkigen Socken einfach was drin ist. Dass eine Belohnung drin ist. Und jetzt habe ich hier ganz viel Dreck drauf. Und schauen wir ins Alte Testament. Schauen wir uns Noah an. Der sollte eine Arche bauen. Gott hat gesagt, Noah, bau die Arche und hol die ganzen Tiere. Kennt ihr alle die Geschichte? Und ich glaube nicht, dass der Wetterdienst damals eine Sintflut vorhergesagt hat. Oder der gesagt hat, die Aussichten sind ziemlich schlecht. Ich glaube, es war andersrum. Ich glaube, dass die Aussichten ziemlich gut waren. Und wir lesen nichts in der Bibel davon, aber ich glaube, dass die Menschen schon dem Noah einen Vogel gezeigt haben und gesagt haben, Noah, was machst du da eigentlich? Wieso baust du so ein Riesending und hier ist kein Regen oder hier sind nicht viele Regen. Aber Noah hat's gemacht. Gott hat gesagt, Noah hat's gemacht. Noah hat nicht gesagt, nee, mache ich nicht. Guck mal, es regnet doch gar nicht. Noah hat gemacht, bedingungslos gemacht. Das ist Nachfolge. Oder schauen wir uns Abraham an, der Freund Gottes. wo Gott sagte, er Freund Gottes, der ist gefolgt. Wo im Alten Testament, in 1. Mose, im Kapitel der Trennung von Abraham und Lot, da sind sie übereingekommen, okay, die Herden sind zu groß. Wir müssen uns trennen, weil die Hirten fangen an, sich zu streiten. Und dann haben sie aufs Jordantal geguckt und das war total grün, alles schön grün. Und Abraham, der eigentlich der oberste Chef war, hat zu Lot gesagt, lass uns nicht streiten, du bist mein Bruder, guck dich um und geh, wohin du willst. Er hätte das Recht gehabt zu sagen, okay, ich bin der Chef von unserem Stamm, ich gehe dahin, du kannst dahin gehen. Ja, aber er hat es nicht gemacht, er hat gesagt, Lot, such's dir aus, weil er wusste, dass ihn sein Gott, unser Gott, dahin führt, wo es gut ist. Und wenn wir uns dann den weiteren Verlauf angucken, dass eben sich Lot dafür entschlossen hat, in die grünen Auen zu gehen, also Richtung Sodom und Gomorra, war das im Prinzip genau die richtige Entscheidung, die Abraham getroffen hat. Zu sagen, ich lasse mich von meinem Herrn führen, ich lasse mich nicht vor meinen Augen führen. Aber wie viel mehr dürfen wir uns glücklich schätzen, dass wir das Ziel vor Augen haben? Denn Jesus ist unser Ziel. Wie? Jesus ist unser Ziel. Das ewige Leben ist mein Ziel. Ja, das ewige Leben ist dein Ziel. Aber versuch mal, zum ewigen Leben zu kommen, ohne an Jesus vorbeizugehen. Das geht nämlich nicht. Deswegen ist Jesus unser Ziel. Und Jesus möchte, dass wir in seinen Fußstapfen nachfolgen. In 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Jesus möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Er möchte dein Vorbild sein. Er möchte, dass wir auf ihn schauen und nicht auf den Seitenwind, der uns zum Untergehen bringt, so wie bei Petrus, als der übers Wasser gehen wollte. Und das ist Nachfolge. Und jetzt haben wir uns die drei Schritte angeguckt. Aber was kommt jetzt? Jetzt kommt der Lohn. Jetzt kommen die 50 Euro oder ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind ein bisschen mehr. Und der Lohn, die Verheißung, der Lohn der Nachfolge ist das ewige Leben. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 21, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Und wir lesen auch in anderen Gleichnissen, die sind teilweise voll von Löhnen, von Talenten, die wir verdoppeln, von Geschenken. Und es gab früher so eine Fernsehshow, 1, 2 oder 3, kennen noch bestimmt viele. Das ist eine Fernsehshow, das ist eine Kindershow und da muss man Fragen beantworten, ist in so Teams und da gibt es drei Plattformen. Und es gibt immer drei mögliche Antworten und eine stimmt. Und man muss immer auf so Plattformen rumhupsen, wo so Lichter an sind. 1, 2 oder 3 sind die Plattformen und da läuft eine Musik. Und man muss sich entscheiden und man hat einen Countdown. Und irgendwann kommt der Spruch, und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. In unserem Fall müsste man sagen, und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht ausgeht. Und das Licht muss ja erstmal ausgehen, damit wir sehen, was dahinter ist. Und dann war es früher so, dass in dieser Show, am Ende, wo das Gewinnerteam, das durfte sich dann, wenn die gewonnen haben, haben sich dann die Tore geöffnet und dann durften sie Geschenke empfangen. Das war immer der größte Moment. Da habe ich immer überlegt, was nimmt der? Oh, nimm doch das. Und nein, das kennt ihr bestimmt. Aber das Problem ist, die Geschenke waren begrenzt. Aber unsere Geschenke, wenn wir auf der richtigen Plattform stehen und das Licht ausgeht und das Licht wieder angeht, sind unsere Geschenke nicht begrenzt. Denn es ist eine Ewigkeit. Es ist ewiges Leben, es ist eine Ewigkeit. Es ist eine Ewigkeit voller Freude, Friede, Liebe. Das ist das Paradies. Und das ist es doch wert, oder? Und das alles geschieht durch die Gnade Gottes, die so groß ist. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ich kenne das alles schon, aber ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, irgendwie Jesus nachzufolgen. Und dann habe ich dir eins zu sagen. Hör auf, das zu sagen und hör auf, das zu denken, dass du das nicht schaffst. Denn Jesus nachzufolgen heißt, die Schritte nicht alleine zu gehen. Nachfolgen heißt, jemanden vor Augen zu haben, Jesus vor Augen zu haben. Und jemanden nachzufolgen heißt auch jemandem, dass der, der vorne ranläuft, nach hinten schaut und dich anschaut. Außerdem redet Jesus in Matthäus 10, Vers 20 von dem berühmten Nadelöhr. Dass es Gott sogar schaffen würde, ein ganzes Kamel, und meine Interpretation ist, es ist ein ganzes Kamel, durch ein ganz kleines Nadelöhr, was unmenschlich ist. Das schafft Gott. Und deswegen, vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Umstände so groß sind wie ein Nadelöhr. So groß sind wie ein Kamel. Ja? Das durch ein Nadelöhr gehen muss. Aber da sagt Jesus dir in diesem Moment, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Lass Jesus in alle Bereiche deines Lebens, in alle Bereiche, so wie wir vorhin gesungen haben. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir, leben aus der Quelle des Lebens. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Punkt Nummer 1, verleugne dich selbst. Gib deine Rechte auf und fang an zu sterben. Du musst erkennen, dass du ohne Gott nichts, und ich meine wirklich nichts, bist. Zweitens, nehme täglich dein Kreuz auf dich. Das heißt, triff jeden Tag neu eine Entscheidung, wie du mit deinen Umständen umgehst. Und denk daran, in dir lebt noch ein anderer, der stärker ist als alles andere. Und der stärker ist als du. Nummer 3, fang an, Jesus bedingungslos nachzufolgen. Nimm ihn als Vorbild und als Maßstab aller Dinge. Du hast das Ziel vor Augen. Du hast das Ziel vor Augen. Und Punkt 4, lass dich überraschen. Es lohnt sich definitiv. Amen.